Eine junge Frau hat dieses Gedicht geschrieben. Sie hat sich Gedanken gemacht. Sie wollte etwas ausdrücken, was in ihrem Herzen ist. Diese junge Frau ist keine besondere Frau. Sie ist einfach ein junges Mädchen, vielleicht so 16, 17. Und sie hat diese Verse geschrieben und sie stehen in der Bibel, sodass wir sie heute nach 2000 Jahren noch lesen können. Keine besondere Frau. Ganz normaler Alltag, nicht irgendwie schon bekannt, berühmt, auf Twitter oder Facebook irgendwie schon der große Star, der man folgt, sondern ganz einfach, lebt zu Hause noch bei ihren Eltern, hat jetzt auch nicht vor, groß Karriere zu machen, ist verlobt, befreundet mit einem jungen Mann und da passiert etwas. Da tritt etwas in ihr Leben hinein und bringt sie durcheinander. Und diese Person, die in ihr Leben hineintritt, die sagt als erstes, der Herr ist mit dir. Gott ist mit dir, Maria. Und das finde ich nicht besonders, aber Maria bringt das schon ziemlich durcheinander. Sie ist irgendwie aufgewühlt. Was bedeutet das jetzt? Was heißt das? Warum sagst du mir das für mein Leben? Was soll ich damit anfangen? Gott ist mit dir. Und trotzdem ist es doch so eine unglaublich schöne Zusage, die ich auch dir zusprechen möchte an diesem Sonntagmorgen. Gott ist mit dir. Du bedeutest Gott etwas. Und er weiß, dass du heute hier bist und er weiß, wie du zu ihm stehst. Gott ist mit dir. Maria wirbelt das durcheinander in ihrem Alltag, in ihrem normalen Geschehen, in dem, was so los ist in ihrem Leben. In diese Einfachheit, die bisher herrschte, kommt dieser Trubel hinein. Der Herr ist mit dir. Und was das konkret bedeutet, Maria, das wird dich umhauen. Wenn dich das schon umhaut, dann warte mal, was jetzt erst kommt. Und ich lese weiter im Lukas-Evangelium die Verse 30 bis 33. Lukas Kapitel 1 erzählt uns die Weihnachtsgeschichte und auch 2. Und bei 30 spricht der Engel weiter zu ihr. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wow, was für Worte für so eine junge Frau, die im Alltag ist, die normal ist, die nicht vorbereitet ist für eine große Aufgabe. Auf einmal tritt da ein Engel hinein, der Engel Gabriel sagt, Gott ist mit dir und das erschreckt sie und reißt sie raus aus ihrer Normalität. Und dann das, du wirst jemanden gebären, du wirst schwanger werden. Und diese Person sollst den Namen Jesus Christus, Jesus geben und er wird Großes bewirken für dein Volk. Das Volk ist voller Erwartung. Jochen hat gesagt, er wartet, dass Corona irgendwann ein Ende hat. Das Volk Israel wartet darauf, dass der Herrscher in dieses Volk hineinkommt und das Volk Israel wieder aufrichtet, das Land wieder aufrichtet. Und in dieser Erwartungszeit kommt dieser Engel in das Leben einer unbedeutenden, einfachen, kleinen Frau und sagt, Gott ist mit dir, du wirst Großes bewirken. Dein Sohn wird der Retter Israels und der ganzen Welt werden. Gott tritt in Marias Leben und er verwirrt sie. Sie sagt, wie soll das zugehen, fragt Maria den Engel, ich bin noch gar nicht verheiratet. Verlobt, ja, ich habe einen Freund, aber ich bin nicht verheiratet, ich habe keinen Sex. Wie soll ich jetzt schwanger werden? Und dann noch irgendwie von Gott, wie soll das alles gehen? Das funktioniert doch gar nicht. Das passt nicht in mein kleines Leben. Ich bin nicht eine große Theologin, ich bin nicht jemand, der viel mit Gott unterwegs ist und alles schon weiß, sondern eine einfache Frau, die an Gott glaubt, die versucht, so ihr Leben gut zu gestalten, aber das ist mir eine Nummer zu groß für mich, was du hier mir jetzt zuträgst. Sie ist verwirrt. Wer ist das nicht, wenn Gott in das Leben hineintritt? Wenn Gott in mein Leben hineinspricht, wer ist da nicht auch mal verwirrt, gerade wenn es das erste Mal ist und man denkt, wow, was passiert hier? Vor 9 Jahren, habe ich am Theologischen Seminar Rheinland studiert. Und ich wollte danach Jugendliche ausbilden zum Tischler, weil ich bin auch Tischler gelernt zuerst. Und das war mein Plan. Ich habe mich beworben bei verschiedenen Werkstätten, die Jugendliche ausbilden, die sonst Schwierigkeiten haben, auf den normalen Arbeitsmarkt zu kommen. Und dann schrieb mich jemand an aus einer Gemeinde Lüdenscheid und sagte, du Martin, du hast ja gerade ein bisschen Theologie studiert und die FEG Oldenburg sucht einen Pastor. Das, was du studiert hast, reicht noch nicht ganz dafür, aber ich glaube, du würdest da reinpassen. Und ein Stück weit war das so ein bisschen, nicht ganz so groß und mächtig, war auch kein Engel gewesen, wie bei Maria.
ich habe einen anderen Plan, Gott, ich möchte Jugendliche ausbilden, ich habe ein bisschen Theologie studiert, ja, aber das war nicht für so eine Aufgabe in der Gemeinde hauptamtlich zu dienen, sondern ich habe einen anderen Plan. Und ich saß da an einem Abend an meinem Tisch, lese diese Mail und frage mich, was soll das? Gott, was soll das? Warum verwirrst du mich? Ich habe einen anderen Plan und ich dachte eigentlich, das wäre auch dein Plan für mein Leben. Und jetzt kommt diese Mail, ist das jetzt irgendwie ein Scherz? Soll ich das beiseite tun? Irgendwie macht mich das unruhig. Was mache ich damit? Und im Nachhinein denke ich, ja, da hat Gott so ein bisschen mein Leben durcheinandergewirbelt. Das, was ich geplant hatte, war auf einmal nicht mehr angesagt und etwas Neues war dran für mich. Und ich habe mich beworben, bin hier gelandet und das freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Hat letzte Woche mein Mitarbeitergespräch, hat Jochen gesagt, ich bin sehr gerne hier und ich arbeite sehr gerne in dieser Gemeinde und bin sehr dankbar, dass ich mit euch hier unterwegs sein darf. Also großes Dankeschön an dieser Stelle mal an euch. Ihr macht es einem Pastor leicht, seine Gemeinde zu lieben. Maria, verwirrt, zurück zu ihr. Gott tritt in ihr Leben und er setzt noch einen drauf. Ich lese weiter im Vers 35. Und dort steht: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Maria ist verwirrt. Sie sagt, wie soll das gehen? Ich habe keinen Mann, bin verlobt, aber ja. Keinen festen Freund, bin ich verheiratet, kann noch nicht schwanger werden eigentlich. Wie soll das funktionieren? Wie stellst du das vor? Und dann wird es noch krasser, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und es wird nicht das Kind von Josef sein, sondern das Kind Gottes, das du zur Welt bringst. Er wird Gottes Sohn genannt werden. Also ich weiß nicht, wie das so in ihrem Herzen vorging. Und wenn sie das so hört und beim ersten, der Herr ist mit dir, erschreckt ist und dann sagt der Engel was und sie ist noch verwirrter und dann das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte und diese junge Frau ist irgendwie völlig durcheinander. Gott verwirrt. Gott spricht in das Leben hinein und manchmal weiß man nicht genau, wie man damit umgehen soll. Und manch einer hat das vielleicht schon auch ja, selbst erlebt, wie Gott auf einmal etwas sagt und man fragt sich, was soll das? Ist das von dir, Gott, oder ist das eine andere Stimme? Sind das meine persönlichen Wünsche? Was hast du mit meinem Leben vor? Wir haben diese neue Themenreihe. Anbetung. Anbetung, weil Gott es mir wert ist. Und ich habe mich gefragt, was bringt es mir? Oder auch als Prediger überlegt man immer, wie kann es jetzt relevant werden für die Menschen, die zuhören? Wie kann es etwas mit ihrem Leben zu tun haben? Was bringt es ihnen? Und was bringt es eigentlich dir, Gott anzubeten? Was bringt es dir, dich auf Gott auszurichten, ihn zu ehren? Was hat das einen Vorteil für dich? Was kann ich dir da verkaufen? Und ich muss sagen, ich kann dir leider nichts anbieten, weil das bringt dir nichts. Gott anzubeten, bringt dir nichts, weil es geht gar nicht um dich. Und das ist ja leider ein bisschen schade, es gibt viele Verheißungen in der Bibel, wo man viel raushauen kann, was dir das alles bringt, aber hier geht es erstmal nicht um dich. Nicht, weil du es dir wert bist, sondern weil Gott es uns wert ist. Deshalb beten wir ihn an. Und als Gemeinde ist das eine große Aufgabe, die wir haben, Gott anzubeten. Gemeinde muss Menschen dahin begleiten, dass sie Jesus nachfolgen. Dass Jesus ähnlicher werden, dass sie verstehen, wie Jesus sich Leben gedacht hat. Gemeinde muss dazu beitragen, dass Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben, Jesus kennenlernen, dass sie von ihm erfahren, dass sie erfahren diese gute Botschaft, dass Gott in unser Leben hineinkommt, dass Gott mit uns ist und dass er alles für uns gibt, weil er uns so sehr liebt. Und das alles soll wieder dazu führen, dass mehr Menschen Gott anbeten. Anbetung ist also kein Randthema, sondern eine große Aufgabe, die wir als Gemeinde haben, Gott zu verherrlichen, ohne dass wir erstmal etwas davon haben. Das tun wir für Gott und nicht für uns. Worum geht es in der Anbetung? Eigentlich vielmehr, um wen geht es in der Anbetung? Um Gott, um das, was er getan hat, um das zu beschreiben, auszudrücken, wie er ist, wie wir ihn erleben und wie unser Leben hineinspricht. Anbetung, weil er es mir wert ist. Ich sehne mich nach Freundschaften. Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, ob du sagst, ich bin mir genug und ich brauche keine anderen Menschen und ich lebe mein Leben für mich und andere Menschen bringen mich eher durcheinander. oder ob du auch jemand bist, der sagst, oh, ich brauche Freundschaften. Freundschaften tun mir gut, Beziehungen zu anderen Menschen. Jochen hat letzte Woche gepredigt über Beziehung, Beziehungspflege, wie können wir Beziehung ja, weiterführen, ausbauen, ob es jetzt zum Ehepartner, zur Freundin, zum Freund ist oder ja, wen auch immer, Beziehung tragen uns. Und ich mag auch Freundschaften. Ich sehne mich nach Freundschaften, gute Freundschaften, die tragen mich so durchs Leben hindurch. Ich weiß nicht, Silke hat mich gerade angesprochen, so ein bisschen blaues Auge. Das kommt von meinem Freund vor 3 Wochen. Beim Judo hat er mich erwischt und das macht überhaupt nichts, weil wir gute Freunde sind und weil wir eine Beziehung haben, weil wir füreinander da sind. Also ich habe jetzt nicht geschlagen irgendwo auf der Straße, sondern das ist ganz normal beim Sport passiert. Wundert euch da nicht. Freundschaften brauche ich. Ich brauche Beziehungen, die mich tragen, die mir Kraft geben, die mir Halt geben. Und ich wünsche mir bei einer Freundschaft, dass der andere nicht nur daran denkt, was die Freundschaft ihm bringt. Manchmal ist das ja so. Ich verstehe mich mit jemandem gut und ich bin mit ihm befreundet so ein bisschen und ich ziehe viel aus der Freundschaft und das bringt mich weiter. Und das ist auch gut und schön. Aber ich wünsche mir bei Freundschaft, dass es auch um mich ganz persönlich geht. Nicht nur, weil ich dem anderen etwas bringe, sondern einfach, dass ich ich selbst sein kann. Freundschaften, denen es ausreicht, dass ich Martin bin. Das ist erstmal genug, ohne dass ich etwas leiste oder tue oder investiere oder einen Vorteil finanzieller Wasser immer für eine Art und Weise bringe. Danach sehne ich mich, weil das sind so echte Freundschaften, in denen es um mich geht. Um mich persönlich und nicht um das, was ich dir bringe. Natürlich dürfen meine Freunde gerne um etwas bitten und ich freue mich, wenn sie dankbar für meine Hilfe sind. Ich freue mich auch, wenn ich etwas Gutes tun kann. Ich möchte für sie da sein, sie tragen. Ich möchte, dass es einen Unterschied macht, wenn ich ein Freund von jemand bin und in sein Leben hineinwirke. Aber eine Freundschaft ist für mich mehr und etwas anderes als eine Zweckbeziehung. Und meine Ehe ist auch mehr als eine Zweckbeziehung. Bin ich mit Inga verheiratet, weil wir gegenseitig nur uns irgendwie Gutes tun und es besser ist als alleine und das irgendwie hilfreich ist, man kann Kinder kriegen und großziehen und alles und der eine kann da unterstützen, sondern weil ich sie liebe. Deshalb bin ich mit ihr verheiratet, weil sie mir als Person wichtig ist. Und das andere kommt so danach hinzu, aber das ist nicht der Grund, warum wir verheiratet sind. Gott, jetzt komme ich da zu dir zurück, Gott wünscht sich eine Beziehung, eine Freundschaft zu dir. Gott möchte Freundschaft mit dir. Das ist nicht eine tolle Nachricht. Der große Gott, der will nicht nur am Sonntag in der Kirche irgendwie verehrt werden und auf irgendwelchen, in einer Bibel verstaubt und egal beschrieben werden, sondern der möchte lebendige Beziehungen mit dir leben. Der möchte, dass du ihn kennenlernst. Der weiß so viel über dich, aber es reicht ihm nicht, alles über dich zu wissen. Der will mit dir Beziehung, Freundschaft leben. Und er wünscht sich eine Freundschaft, die auf ihn als Person und nicht nur auf deinen Vorteil ausgerichtet ist. Natürlich darfst du Gott um alles bitten. Steht in der Bibel, bittet Gott und er gibt gerne. Unsere Väter geben uns Dinge, wenn wir sie darum bitten, Gott noch viel mehr. Er ist ein Gott, der gerne gibt und er freut sich, wenn du dankbar für diese Liebeserweise bist, die er dir gerne schenkt. Aber er will mehr als das, mehr als hey, ihr bittet mich und ihr seid dankbar dafür, was ich euch gebe. Er wünscht sich, so wie ich mir das wünsche, eine Freundschaft mit dir, die nicht auf das ausgerichtet ist, was du davon hast, sondern die auf ihn ausgerichtet ist. Das andere kommt da hinzu, aber das ist nicht der Kern von dessen, was Gott sich wünscht. Das ist für mich Anbetung. Wenn ich von Anbetung spreche, dann meine ich das. Gott anbeten für das, was er ist und nicht für das, was er dir bringt oder was er mir bringt. Das gehört auch dazu. Danken, loben. Gott, du schenkst mir so viel Gutes, so viel, wofür ich dankbar sein kann. Mein Leben ist so reich beschenkt durch dich. Aber da ist noch mehr. Und wenn du mir nichts mehr schenkst, dann bleibt das. Weil du bleibst als Person und dich will ich anbeten, mit dir will ich befreundet sein, weil du es wert bist. Ich glaube, dass Gott uns manchmal etwas nimmt oder verweigert oder Leid in meinem Leben zulässt, um zu prüfen, liebst du mich? Liebst du mich nur, wenn ich dir etwas gebe? Oder liebst du mich auch um meiner selbst willen? Das ist mal ein ernster Punkt in dieser Predigt. Gott lässt Leid zu, das ist meine These, um auch mal zu gucken, hey, geht es dir um mich oder nur um das, was du von mir hast? Bin ich nur so ein Gebetsautomat, Gebet rein, Wunscherfüllung raus, oder haben wir eine Beziehung? Und wenn es mal nicht so gut läuft und man nicht so viel von mir hast, nicht so viele Geschenke bekommst und dich fragst, warum lässt du das zu, Gott? Bin ich dir dann immer noch wichtig als Person oder sagst du dann brauche ich dich nicht? Ich brauche einen Glückserfüller, etwas Übernatürliches, was mir hilft, ins Leben zu kommen? Oder wünschst du dir wirklich eine Beziehung mit mir? Und da geht es Gott, wir sind ja von ihm, wir sind ja Ebenbild Gottes, nicht viel anders als dir. So wie du dich nach Freundschaft, nach Beziehung wünschst, die auf dich als Person ausgerichtet ist, wünscht sich Gott Beziehung zu dir, die auf ihn als Person ausgerichtet ist. Und wir leben Leid und ich erlebe Leid. Wenn ich Leid erlebe, dann sage ich Gott, warum machst du das? Warum lässt du das zu? Und das ist manchmal für mich das Schwierigste, dass Gott in der Lage gewesen wäre, es zu verhindern und trotzdem nicht getan hat. Und dann klage ich Gott an und sage, was soll das, Gott? Du hast doch die Macht. Das ist okay bei Gott, da bin ich auch froh drüber, dass wir ihm auch mal sagen können, was scheiße läuft in meinem Leben, was er verhindern konnte, was er nicht gemacht hat. Und trotzdem komme ich wieder an den Punkt, wo ich sage, auch wenn das jetzt nicht in meinem Wille gelaufen ist, auch wenn ich Leid erfahren musste, und wir alle erfahren Leid in unserem Leben, so ist es auf dieser Erde, halte ich an dir fest und bleibst du mein Gott, weil es nicht darauf ankommt, was ich habe, was du mir gibst, aus lauter Liebe, sondern wer du als Person bist, weil ich mit dir befreundet sein möchte, steht das über dem, wie es mir geht und was du von meinen Gebeten erhörst und was du mir verweigerst oder auf später verschiebst, das ist nicht relevant für unsere Beziehung, Gott. Wie verhält sich Maria nach der anfänglichen Verwirrung, nachdem sie erstmal sagt, was soll das alles? Wie kannst du, großer Gott, in mein Leben mit einem Engel hineintreten und mein normales, kleinbürgerliches Leben so durcheinander werfen? Warum tust du das? Und wie soll das alles funktionieren? Wie stellst du dir das vor, Gott? Was hast du mit mir vor? Wie geht es weiter? Der Engel sagt, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll an mir geschehen. Aus dieser anfänglichen Verwirrung, wo Gott hineinspricht, durch einen Engel in ihr Leben, ihren Plan durcheinanderwirbelt und ihr riesengroße Sachen sagt, nachdem sich das so ein bisschen gelegt hat, nachdem der Engel von einer Verwandten erzählt, die auch was Wunderbares erlebt hat, da kann Maria sagen, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Ich höre auf dich, Gott. Auch wenn du mein Leben durcheinander wirbelst und auch wenn es nicht mein Plan war und ich nicht weiß, wie das alles werden soll mit meinem Mann, meinem Verlobten, ich kann jetzt gesteinigt werden dafür, wenn ich hier schwanger bin, wie das alles klappen soll, das schiebe ich mir alles beiseite, gerade das Chaos, das du mein Leben verursachst, Gott, und sage, ich folge dir. Ich bin dir gehorsam. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Maria, ein junges Mädchen, von Gott erwählt, verwirrt, aber bereit, das zu tun, was Gott von ihr erwartet. Maria besucht Elisabeth und da passiert was ganz Spannendes. Beide Frauen sind schwanger und als Maria reinkommt und Elisabeth, Maria hört, da hüpft das Baby vor Freude in ihrem Bauch. Also Elisabeths Sohn, das ist der Johannes, der Täufer, hüpft im Bauch, als er die Stimme von Maria hört. Und die beiden sind begeistert, was da schon so passiert, was eigentlich noch gar nicht möglich ist. Und dann spricht Maria diese Worte, dieses Gedicht, diesen Psalm, diesen Lobpreis, den Hannah am Anfang vorgelesen hat. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Gott spricht in das Leben dieser jungen Frau hinein. Diese junge Frau ist verwirrt und ich bin verwirrt, wenn Gott in mein Leben hineinspricht, weil das oft irgendwie meine Pläne durcheinander wirbelt. Und trotzdem möchte ich um der Beziehung willen Gott gehorsam sein. Sagen, was du für mich möchtest, darauf will ich hören. Und bei Maria führt es in die Anbetung ihres Herrn. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Gott, der Retter, Jesus Christus, der Retter. Beziehung ist zu Gott ist möglich durch Jesus Christus, weil er alles auf sich genommen hat, was dich an einer Beziehung zu Gott hindert. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, ob das aufgeräumt ist oder zugemüllt ist, ob du Frust oder Schuld mit dir rumträgst. Die gute Nachricht ist, Jesus kam in diese Welt hinein, um das alles auf sich zu nehmen, damit das mit Gott möglich ist, was Gott sich mit dir wünscht, Freundschaft, Beziehung. Und du kannst wie Maria verwirrt bleiben und erstmal erstaunt sein, was Gott eigentlich von dir möchte, aber er wünscht, dass du ja sagst, dass du sagst, ja Gott, ich lasse mich auf dich ein, mal unabhängig davon, was ich von dir habe. Ich bin verwirrt, aber ich vertraue dir. Ich bin berührt von dir und ich bete dich an. Das sehe ich in dem Leben von Maria. Ich sage es nochmal. Ich bin verwirrt, Gott. Wieso ich? Wieso kommst du in mein Leben? Wieso bringst du es so durcheinander? Du führst nicht zu Ordnung, sondern zu Chaos in meinem Leben. Aber trotzdem vertraue ich dir. Und wenn das dein Wille ist, dann werde ich diesen Weg gehen, dann bin ich bereit zu tun, was du für mich vorbereitet hast. Ich bin berührt von dir. Ich bin auch emotional erfasst, nicht nur kopfmäßig, sondern mein Herz jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bete dich an. Anbetung. Anbetung, weil Gott es mir wert ist, nicht, weil ich etwas davon habe. Jesus zitiert später in seinem Leben Jesaja und sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos. Wenn wir Gott nur mit den Lippen anbeten, wenn wir frohe Lieder singen, gute Texte sprechen, fromme Worte sagen, aber unser Herz ist nicht bei ihm, dann ist das wertlos für Gott. Dann ist das nicht etwas, was ihm etwas wert ist. Fromme Worte interessieren sich nicht. Aber interessiert dein Herz. Und er wünscht sich, dass du ihn annimmst, dass du dich auf ihn ausrichtest. Wir wollen deinem Herzen nun die Zeit geben, sich Gott zu nähern. Die Band spielt jetzt gleich instrumental. Und währenddessen soll es für dich so eine Chance sein, mal zu hören, was ist in meinem Herzen los? Wie denke ich über Gott? Wie stehe ich zu ihm? War er bisher einfach so ein Wunscherfüller, jemand, in dem ich mich, wenn ich nicht weiter weiß, wende? Oder ist er auch ein Freund, zu dem ich stehe, wenn es mir mal nicht so gut geht? Und ich habe einige Fragen, Texte mitgebracht, die werden jetzt hier vorne gleich eingeblendet für diese, nenn es mal deine persönliche Anbetungszeit, wo du mal prüfen kannst, bevor wir jetzt danach weiter singen, was ist in meinem Herzen los? Und möchte ich mit meinem Herzen mich Gott zuwenden? Möchte ich die Beziehung mit ihm suchen, die er sich so wünscht? Und ich möchte dir für diese Zeit sagen, der Herr ist mit dir. Gott ist mit dir und Gott ist für dich, nicht gegen dich. Wo spricht Gott in mein Leben hinein? Mal zu gucken, wo gab es solche Begegnungen, wo ich merke, boah, da merke ich, da ist irgendwas Übernatürliches. Da spricht Gott in mein Leben hinein. Und wie reagiere ich darauf? Was mache ich damit? Bin ich verwirrt? Bin ich bereit zu sagen, Gott, wenn du es möchtest, dann gehe ich diesen Weg? Für welche Liebeserweise bin ich Gott dankbar? Wo merke ich, er hat mein Leben reich gesegnet? Er hat mir etwas Besonderes geschenkt. Und ich will das auch ausdrücken in dieser Freundschaft. Ich will es auch sagen, ich bin dir dankbar. Und zuletzt, wie drücke ich meine Anbetung ihm gegenüber aus? Wie mache ich deutlich, wir sind Freunde, Gott? Du bist groß und mächtig. Du hast alles in der Hand. Ich liebe dich, Gott, für das, was du bist, nicht für das, was du tust. Und das möchte ich dir gegenüber ausdrücken. Keine laute Gebetszeit, sondern eine Gebetszeit, ein Nachdenken, Nachsinnen für dich, eine Zeit für dich und Gott, deine persönliche Anbetungszeit. Jetzt geht es um dein Herz und um Gottes Herz.